60 Jahre EM. Triumphe, Helden, Tränen. Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Teil 6. Oranje, Kuhmann und Olaf Thons Trikot. Die EM 1988. Von Udo Muras. Gesprochen von Peter Reibel. Der Kaiser muss ein bisschen überlegen. Aber dann reisen die Gedanken flugs wieder in den Sommer 1988, als Franz Beckenbauer seine erste und einzige Europameisterschaft als Bundestrainer erlebte. Es war ein sehr, sehr gutes Turnier. Sehr gut besetzt, große Namen. Entsprechend war das Niveau, das eine Europameisterschaft haben sollte, sagte der 74-Jährige dem RND. Die Zahlen belegen, dass die EM auch bei den Fans ankam. Die 8. Endrunde, erstmals in Deutschland ausgetragen, erbrachte eine Stadionauslastung von 95,5%. Insgesamt strömten rund 850.000 Zuschauer in die 8 Arenen. Frankreich war seinen Rekord von 1984 damit schon wieder los. Seinen Titel auch, denn die Franzosen verpassten die Endrunde, die aus deutscher Sicht nur einen Schönheitsfehler hatte. Den falschen Sieger. Für den Gastgeber war das Turnier mit dem Halbfinale beendet und Beckenbauer ärgert sich noch heute, wenn er an den 21. Juni 1988 denkt. Wir hatten es nicht verdient, dieses Spiel zu verlieren, sagte er. In Hamburg kam es damals zum Treffen der im Fußball ziemlich verfeindeten Nachbarn Deutschland und Niederlande. Das DFB-Team, das sich bei der WM 2 Jahre zuvor immerhin bis ins Finale gekämpft hatte, durfte man zumindest im Halbfinale erwarten. Holland war allerdings eine Wundertüte. 3 große Turniere hatten die Niederländer seit 1980 verpasst. Doch nun hatte Trainer Rinus Michels, der General genannt, eine Mannschaft voller Hochbegabter beisammen. 5 Spieler kickten beim frisch gekürten Europacup-Sieger der Landesmeister PSV Eindhoven, die Superstars Ruud Gullit und Marco van Basten beim AC Mailand, Europas erste Adresse in jenen Tagen. Doch in der Vorrunde verlor Oranje gleich zum Auftakt in Köln gegen die Sowjetunion, schlug dann England in Düsseldorf dank eines Hattricks von Van Basten und duselte sich in Gelsenkirchen mit einem späten Tor zum 1:0 gegen Irland ins Halbfinale. Das hatten die Deutschen mit 2:0 Siegen gegen Dänemark und Spanien sowie einem Remis zum Auftakt gegen Angstgegner Italien mit 1:1 erreicht. Beckenbauers Team hatte sich wieder mal von Spiel zu Spiel gesteigert und ging mit breiter Brust ins Duell mit dem Nachbarn. Auf den Heimvorteil konnte die DFB-Elf gleichwohl nicht setzen, denn 15.000 Holländer machten mehr Stimmung im Hamburger Volksparkstadion als 43.000 Deutsche, was den deutschen Stürmer Frank Mill zu dem sarkastischen Spruch verleitete: Schön wär's gewesen, wenn wir ein Heimspiel gehabt hätten. Die Gäste wiederum hätten am liebsten in München gespielt. Denn seit 1974 dürstete es sie nach Revanche für das verlorene WM-Finale. In München fand schließlich auch das EM-Finale statt. Und in einem perfekten Drehbuch hätten sie die Scharte ihrer schmerzlichsten Niederlage am selben Ort ausgewetzt. Nun eben Hamburg. Die Atmosphäre war aufgeladen. Gullit erzählte von einem deutschen Anrufer, der ihn um 1 Uhr früh aus dem Schlaf geklingelt hatte, nur um zu erfragen, wo er vor Mailand gespielt habe und von weiteren Schikanen. Sie haben uns auf Umwegen durch die Stadt gefahren. Als wir endlich am Trainingsplatz ankamen, war der belegt und hatte Löcher. Und wir hatten nicht das Hotel, das wir wollten. Auf der Pressetribüne des Volksparkstadions kursierte zudem eine falsche deutsche Mannschaftsaufstellung. Beckenbauer wollte den Gegner überraschen und nahm kurzfristig Mill für Littbarski, dem er eine Magenverstimmung andichtete, in die Elf. Littbarski selbst löste den Schwindel auf. Ich wusste schon seit dem Mittagessen, dass ich nicht spiele und betone noch einmal, dass ich lediglich behaupten solle, Magenschmerzen zu haben. Es ging mir hervorragend und ich bin stinksauer, wie Gästetrainer Michels. Dass Litti dann eingewechselt wurde, das kann ich nur sehr schwer begreifen, knurrte der General, der ansonsten bester Laune war auf der Pressekonferenz. Denn die Holländer hatten ihre Revanche bekommen. Der Spielverlauf erinnerte frappierend an München 1974, nur spiegelverkehrt. Damals fielen alle Tore vor der Pause, nun danach. Beide Teams verwandelten umstrittene Elfmeter und die führende Mannschaft verlor. weil der Goalgetter des Gegners kurz vor Schluss zuschlug. Van Bastens langes Bein, mit dem er einen Ball von Jan Wouters vor Jürgen Kohler erwischte und rutschend in Eike Immels Kasten versenkte, wird Siegern und Verlierern ewig in Erinnerung bleiben. Für Kohler war die 88. Minute von Hamburg der bitterste Moment seines Lebens. Ebenso unvergessen war diese eine Szene nach Abpfiff, als sich Ronald Koeman, der Libero der Niederländer, mit dem getauschten Trikot von Olaf Thon symbolisch den Hintern abwischte. Thon hatte diese unappetitliche Aktion damals gar nicht bemerkt. Er äußerte noch 25 Jahre später für Koeman sogar ein bisschen Verständnis, weil er gefühlt 100 Jahre nicht gegen Deutschland gewonnen hatte. Koeman selbst bekam zwar einen Anpfiff seines Vaters, doch der Täter schämte sich nicht. Ich weiß zwar, dass ich es nicht hätte tun sollen, aber zu sagen, dass ich es bereue, nein, wirklich nicht. Dazu war er erst im September 2019 bereit, als er als Bonds-Coach zum EM-Qualifikationsspiel nach Hamburg zurückkehrte. Jetzt sind wir weiser, haben viel Respekt voreinander. Am 21. Juni 1988 war davon noch wenig zu spüren. Es war der Tag der Rache. Und Van Basten posaunte seine Freude über den Sieg gegen die widerwärtigen Deutschen hinaus. Als Beckenbauer zum Gratulieren in die holländische Kabine kam, wurde er mit Schmähgesängen begrüßt. Auf den Straßen Amsterdams sangen sie: 1940 kamen sie, 1988 kamen wir, holla die hi, holla die ho. Ein älterer Mann schluchzte in ein Mikrofon: Es ist so, als ob wir den Krieg noch gewonnen hätten. Beckenbauer kann heute entspannter darauf zurückblicken. Das 1:2 gegen Holland fand ein unglückliches Ende. Wir waren mindestens ebenbürtig und haben unser bestes Spiel bei dieser Europameisterschaft gemacht. Aber Mai, wenn du die Chancen da nicht reinbringst, die Holländer waren uns damals einen Schritt voraus. Eingespielter und als Team besser als wir. Wir haben sehr viel experimentiert, vielleicht zu viel, aber wir haben uns nicht so sehr auf die Europameisterschaft konzentriert. Das Ziel war Italien 1990. Das Ziel war Weltmeister zu werden. Was dann bekanntlich klappte. Auch dank eines 2:1-Sieges gegen die Holländer im Achtelfinale von Mailand. Da war der Nachbar schon wieder über den Zenit, den er 1988 erreicht hatte. Im Finale von München trafen die Niederländer erneut auf Gruppengegner UdSSR. Und diesmal gab es einen Sieg mit 2:0. Auch dieses Spiel enthielt einen Moment für die Ewigkeit. Marco van Bastens spektakulärer Volleyschuss aus spitzem Winkel zum 2:0 Endstand riss alle Zuschauer von den Sitzen. Beckenbauer, der das Finale immerhin als Tribünengast erreichte, schwärmte: Ein Wundertor, das Schwierigste, das ich je gesehen habe. Es war der krönende Abschluss einer EM, die sich durch glanzvollen Fußball von ihren Vorgängern absetzte. Daran hatten auch die Sowjets, die hauptsächlich Ukrainer waren, 11 Spieler und Trainer Valery Lobanowski, waren von Dynamo Kiew ihren Anteil. Für gute Stimmung auf den Rängen sorgten vor allem die Iren, die zwar nach der Vorrunde heimfahren mussten, aber im ersten Spiel beim überraschenden 1:0 gegen England ihren Prestigesieg bekamen. Und mit Torschütze Ray Horton einen neuen Nationalheiligen. Das dänische Märchen hingegen, so schien es zumindest, war zu Ende. Sepp Biontechs Team verabschiedete sich sang, klang und punktlos von seiner zweiten EM. Die Engländer wiederum präsentierten sich auf mehreren Ebenen desaströs. Ihre Kicker verloren alle Spiele, ihre Fans alle Sympathien. Die meisten der 1200 verhafteten Hooligans bei dieser EM waren Engländer. Am überaus positiven Fazit änderte das nichts. Im Zürcher Sport stand zu lesen: Holland und der Fußball, die großen Gewinner einer Super-EM. Für den deutschen Fußball hatte diese EM außer einem Zugewinn an Prestige in Sachen Organisation einen weiteren Mehrwert. Er verdankt dem Turnier den festen Austragungsort Berlin für das Pokalfinale. Als der DFB das Turnier 1985 von der UEFA zugeteilt bekam, war Berlin noch eine geteilte Stadt. Im Olympiastadion sollten EM-Spiele stattfinden. Das war mit den 3 osteuropäischen Vertretern in der UEFA-Kommission nicht zu machen. In den letzten Tagen des Kalten Krieges vertraten sie die politischen Interessen ihrer Länder. So erklärte der DFB am Tag vor der Entscheidung seine Bereitschaft, auf Berlin zu verzichten, und bekam zu diesem Preis die EM 1988. Als Kompensation wurde die spätere Hauptstadt der wiedervereinigten Bundesrepublik zum ständigen Austragungsort des Pokalfinales ernannt. Bundeskanzler Helmut Kohl kritisierte zwar den sportpolitischen Fehler, doch aus heutiger Sicht hatte dieser sein Gutes. So wie das EM aus im Halbfinale. Nochmal Franz Beckenbauer. Es war lehrreich für uns. Schon die ganze Vorbereitung. 1988 war halt letztendlich dann nur ein Test für 1990. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut Scherzer.
Die EM 1988 im eigenen Land, also sozusagen ein Heimspiel, das war die anstrengendste von allen, weil ich bin zusammen mit meinem Stellvertreter Peppi Schmidt, wir sind zu jedem deutschen Spiel quer durchs Land gefahren, zwischendurch immer nochmal in die Redaktion, um da zu arbeiten. Also das war mit Abstand die anstrengendste. Die Aufteilung war also so, dass der Peppi Schmidt die aktuellen Berichte durchgegeben hat vom Spiel. Das ist also eine Art, die ich immer eigentlich nicht gemacht habe oder abgelehnt habe, aktuell über ein Spiel zu berichten, weil man wird abgelenkt, weil es zu sehr darauf konzentriert zu schreiben und vergisst eigentlich die und sieht das richtige Spiel nicht. Deswegen habe ich das immer abgelehnt und ich habe mich dann darauf konzentriert, dass ich die Kommentare geschrieben habe, dass ich mal ein Interview geführt habe. Das war also meine Arbeit bei der Europameisterschaft 88, die eben nur noch damit endet, dass wir ausgerechnet, dass eben Holland bei uns Europameister wurde.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.